Wir haben heute einen besonderen Tag, Karfreitag, wobei ich gleich nachher einen Bibelabschnitt vorlesen werde aus dem Hebräerbrief. Aber damit Sie ihn besser verstehen, möchte ich den Rahmen Ihnen sagen, in den er hineingehört. Wahrscheinlich ist Ihnen dieser Name Yom Kippur ein Begriff durch diesen Krieg zwischen Israel und Ägypten vor ein paar Jahren. Yom Kippur heißt Tag der Bedeckung oder bekannt in der Bibel als großer Versöhnungstag, ist eigentlich der höchste Feiertag von der Bedeutung her für Israel gewesen. Ich möchte Ihnen kurz sagen, was an diesem Tag geschehen ist, damit Sie das verstehen und dann auch unseren großen Versöhnungstag besser kennenlernen. Früher gab es heilige Gebäude, sowas gibt es heute nicht mehr. Die Kirche ist ein Bau wie jeder andere auch, nur mit dem Zweck, dass hier Gottesdienst gehalten wird, aber kein heiliger Bau. Früher gab es heilige Gebäude, zum Beispiel den Tempel in Jerusalem, und als Vorläufer dieses Tempels gab es eine sogenannte Stiftshütte, ein wanderndes Heiligtum Gottes für die Wüstenzeit, das später diesem Tempel Platz machte. Der Tempel galt als Wohnung Gottes. Er hatte zwei Bereiche, einmal einen vorderen großen Bereich, das sogenannte Heilige, und einen hinteren kleinen Bereich, das Allerheiligste. In diesem Heiligen standen drei Gegenstände oder drei Arten von Gegenständen. Einmal ein goldener Leuchter, ein Tisch mit 12 ausgelegten Broten zum Anschauen für eine Woche und ein goldener Räucheraltar. Alles Hinweise auf Jesus, er ist das Licht der Welt, er ist das Brot des Lebens. Er ist derjenige, der an diesem Räucheraltar übertragen für uns betet. In dem Allerheiligsten, das absolut stockdunkel war, da gab es kein Licht drin, gab es kein Fenster, nichts, stand die Bundeslade, ein Kasten aus purem Gold, das heißt, er war aus Holz mit Gold überzogen, der Deckel ganz aus Gold, und dort lagen die zwei Gebotstafeln mit den 10 Geboten. Der Deckel dieser Bundeslade, auf dem zwei Engel standen, galt als Thronsitz Gottes auf der Erde. Natürlich wusste jeder, Gott wohnt überall, aber hier wohnt er ganz besonders, das ist sein Thronsitz auf der Erde. Hier wacht Gott über seinem Wort, über diesen 10 Geboten. Und wenn er über diesen 10 Geboten wachte, musste er feststellen, dass die leider von seinem Volk immer wieder gebrochen wurden. Und so gab es diesen großen Versöhnungstag, ein Tag, an dem im ganzen Volk nur eine einzige Person gearbeitet hat. Alle Leute hatten also arbeitsfrei. Sie durften allerdings an diesem Tag auch weder etwas essen noch trinken. Das heißt, sie haben gefastet den ganzen Tag, haben gebetet und haben zugeschaut, wie eine einzige Person gearbeitet hat. Wer war diese einzige Person? Es war der hohe Priester. Den gab es nur einmal in dem ganzen Volk. Priester gab es viele, den hohen Priester nur einmal. Es war ein Mann, der fantastisch schön gekleidet war. Er hatte ein weißes Gewand, darüber ein hellblaues Gewand, darüber ein Gewand aus 4 Farben mit Gold durchwirkt, hatte 12 Edelsteine auf seiner Brustplatte hier mit den Namen der Stämme Israels, hatte eine Mütze mit einem goldenen Diadem. Er war also fantastisch schön gekleidet, allein schon zum Ansehen und eigentlich ein Vorbild für Jesus. Und dieser Hohepriester war die einzige Person, die an diesem Tag gearbeitet hat. Er hat nämlich als erstes seine schönen Kleider abgelegt und hat sich dort an Ort und Stelle gebadet. Und dann hat er die einfachen Priesterkleider angezogen, die waren einfach weiß. Ja, von oben bis unten weißes Gewand. Das ist ein Bild für Jesus. Jesus hat, als er aus der Ewigkeit kam, sozusagen auch seine himmlischen Gewänder, alle Vorrechte, die er hatte, abgelegt. Wer das kennt, kann an Philipper 2 denken, wo es heißt, er erniedrigte sich selbst. Er hat auf alle Vorrechte verzichtet, hat sie abgelegt und wurde wie ein Mensch, wie wir, das heißt ganz einfach und normal. Was hat er dann getan, dieser Priester? Hohepriester, er hat dann 2 Sündenböcke genommen. Sie kennen sicher dieses Wort Sündenbock. Und hat dem einen die Hände aufgelegt und hat alle Sünden des Volkes Israel über diesen Bock bekannt, die es in diesem Jahr getan hatte. Ich weiß nicht, wie lange er dazu gebraucht hätte, wenn man das für die Bundesrepublik machen würde. Ich wüsste gar nicht, ob ein Tag dazu ausreicht, um diese Sünden zu bekennen. Wahrscheinlich brauchte man ziemlich viel Zeit. Er hat durch diese Handauflegung sozusagen die Sünden übertragen auf dieses Tier und hat dieses Tier dann geopfert, das heißt, es wurde geschlachtet. Er hat das Blut aufgefangen und ging mit dem Blut dieses Tieres in das Allerheiligste. Er sprengte dort 7-mal von diesem Blut auf die Bundeslade und bat Gott stellvertretend für sein Volk um Vergebung für alle Sünden des vergangenen Jahres. Das heißt, hier ging es um Vergebung für ein ganzes Volk, für ein ganzes Jahr. Daher der große Versöhnungstag, weil das Volk hier praktisch alle Schuld von einem ganzen Jahr los wurde. Er ging dann wieder raus, legte dem zweiten Bock die Hände auf den Kopf, bekannte die gleichen Sünden auch über diesen Bock, und dieser Bock wurde dann lebend in die Wüste gejagt. Die Wüste galt als Ort des Bösen. Er hat praktisch sozusagen die bösen Taten zurück an den Absender geschickt, zu dem Teufel, woher sie kamen. Danach hatte er sich wieder ausgezogen, wieder gebadet, seine schönen Gewänder wieder angezogen und hat Gott noch ein Brandopfer gebracht für sich und auch für das Volk. Ich hatte vergessen, dass er eher damit begann, auch ein Sündopfer für sich persönlich gebracht hatte. Das heißt, er legte seine Herrlichkeit ab, wurde ganz einfach, brachte ein Opfer und dann zog er seine herrlichen Kleider wieder an. Ein Bild für Jesus, der aus dem Himmel kam, alle seine göttlichen Vorrechte ablegte und dann einen großen Versöhnungstag vollbrachte, allerdings nicht im Tempel, sondern am Kreuz auf Golgatha, und nach seiner Auferstehung wieder in die himmlische Herrlichkeit zurückging, sozusagen seine himmlischen Kleider wieder anlegte, bildlich gesprochen. Der Unterschied zwischen Jesus und dem hohen Priester damals war nur der, der hohe Priester kam mit dem Blut eines Bockes in den Tempel, während Jesus sein eigenes Blut vergossen hat. Er kam also nicht mit fremdem Blut, sondern mit seinem eigenen. Er war Priester und Opfer in einer Person. Und hier in diesem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 22 steht: Es ist nahezu so, dass nach dem Gesetz alles mit Blut gereinigt wird und dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. Und es wäre wichtig, wenn das jeder versteht: Ehe Jesus auf die Erde kam, gab es keine Vergebung für Menschen. Ich wiederhole das. Ehe Jesus auf die Erde kam, gab es keine Vergebung für Menschen. Es gab bis dahin nur eine Bedeckung. Nehmen Sie an, Sie haben Gäste eingeladen zu Ostern, haben den Tisch schön gedeckt, stellen die Kanne auf den Tisch und siehe da, der Kaffee schwappt vorne über und Sie haben jetzt, ehe die Gäste kommen, schon einen Fleck auf dem Tisch. Was tun Sie als erfahrene Hausfrau? Sie könnten natürlich den Tisch alles wieder abräumen, neu decken, aber vielleicht legen Sie einfach eine schöne Serviette an die Stelle, stellen einen Blumenstrauß drauf und dann ist die Sache wieder in Ordnung. Das heißt, der Fleck ist nur bedeckt, der ist nicht beseitigt, er ist nur bedeckt, man sieht ihn nicht mehr. Und im Alten Testament, ehe Jesus kam, gab es keine Vergebung bei Gott. Ehe Jesus kam, gab es keine Vergebung. Das heißt, Sünden, Fehler, Flecken in unserem Leben wurden bis dahin nur bedeckt. Und zwar wurden sie auch durch das Opferblut von Tieren in Gottes Augen nur bedeckt, sie wurden nicht vergeben. Und die Vergebung kam erst, als Jesus starb. Als er ausrief, es ist vollbracht, da wurden nicht nur die Sünden vergeben, die in Zukunft, zum Beispiel meine oder ihre, kommen würden, sondern auch alle, die in der Vergangenheit da waren, wo Menschen Gott um Vergebung gebeten hatten, die wurden jetzt rückwirkend vergeben und für die Zukunft. Das heißt, nur weil Jesus starb, gab es Vergebung für die Menschen, die davor lebten, und auch für die, die nach ihm kamen. Daher kann man sagen, dieser Karfreitag, als Jesus am Kreuz starb, ist wirklich ein großer Versöhnungstag, aber nicht nur für das Volk Israel, sondern für jeden Menschen. An diesem Karfreitag hat Jesus eigentlich genau das erlebt, was diese zwei Sündenböcke erlebt haben. Das eine, er wurde getötet. Und das zweite, er wurde von Gott verjagt. Vielleicht erinnern Sie sich an die Verse, die ich gerade vorhin vorlas, wo es hieß: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes, erlebte, als er am Kreuz hing, dass er von Gott verjagt wurde. Das heißt, er wurde von Gott getrennt, sodass er etwas erfuhr, was er in seinem ganzen Leben noch nie erfahren hatte, dass Gott auf Distanz geht zu ihm, weil er sich von dem Bösen abwendet. Jesus trug ja ihre und meine Sünde und davor wendete sich Gott ab, er verjagte es sozusagen von sich weg. Aber wir wissen, dass Jesus das stellvertretend getan hat für uns, damit Gott uns vergibt. In diesem Alten Testament gab es also nur eine Bedeckung, eine äußere Reinigung, dass man wieder in den Tempel gehen konnte, wenn man einen Fehler gemacht hatte. Vergebung gibt es erst durch Jesus. Und das ist eine Vergebung, die in unser Herz hineingeht. Hier heißt es, dass auch das Gewissen gereinigt wird von toten Werken. Sie kennen diese nette Begebenheit, die ich schon mal erzählte, vielleicht ist sie Ihnen auch schon so passiert, wo ein Fensterputzer so an einer großen Schaufensterscheibe arbeitet und sich bemüht, sie sauber zu kriegen. Und an einer Stelle klappt es nicht, bis ein kleiner Junge, der neben ihm steht, ihm sagt, weißt du, der Fleck sitzt innen. Das heißt, du musst auf die andere Seite gehen, wenn du ihn beseitigen willst. Und so ist es in unserem Leben manchmal, dass wir sagen müssen, der Fleck in uns sitzt innen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir unser Verhalten ein bisschen korrigieren, sondern wir brauchen ein Herz, das Frieden bekommt. Die Bibel spricht hier in Hebräer 9, Vers 16, von einem Testament, das Jesus gemacht hat. Da heißt es denn, wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen erfolgen, der es errichtet hat. Denn ein Testament ist nur für den Todesfall fest, weil es keine Kraft hat, solange der lebt, der es errichtet hat. In der Bibel gibt es zwei Testamente, ein altes und ein neues. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal mit Testamenten zu tun hatte, vielleicht wenn seine Großmutter gestorben ist oder irgendein Onkel oder eine Tante. Wenn so ein Testament eröffnet wird, muss man scharf hinsehen, was da drin steht, was einen betrifft, an Vorrechten, vielleicht auch an Verpflichtungen, die auf einem zukommen. Und da muss man überlegen, will ich dieses Testament annehmen oder will ich es ablehnen, weil die Verpflichtungen größer sind als das, was mir angeboten wird. Wenn Jesus uns ein Testament gibt und es durch seinen Tod bekräftigt hat, ist die Frage, was bietet er mir denn an in diesem Testament? Was bietet er mir an? Das erste ist das Geschenk der Vergebung. Die gibt es nur durch Jesus. Das zweite, dadurch, dass ich Vergebung habe, habe ich Zutritt zu Gott. Er bietet mir das Geschenk des ewigen Lebens an. Dass ich ewig in der Freude und Liebe Gottes leben darf, heute schon mit ihm verbunden bin. Damit bietet er mir das Geschenk des Friedens an in meinem Herzen. Die Friedensbewegung müsste ganz hier innen anfangen und dann nach außen gehen. Und jetzt könnte man noch viele Dinge aufzählen, die er mir anbietet. Bei einem Testament kann ich nur sagen, vielen Dank, ich freue mich darüber. Oder man kann sagen, nein, vielen Dank, ich möchte es nicht annehmen, die Verpflichtungen sind mir zu groß. Denn wenn ich dieses Testament annehme, bin ich ja verpflichtet, jeden Tag mit Gott zu leben. Ich kann nicht sagen, ich hoffe, dass ich ewiges Leben habe, ich freue mich darauf, dass ich bei Gott sein werde, aber heute möchte ich mit dir noch nicht so ganz unterwegs sein, das verpflichtet mich zu sehr. Nein, das Testament ist das Geschenk des ewigen Lebens und der Vergebung und des Friedens, aber auch die Verpflichtung, heute schon mit ihm zu leben. Und deshalb gibt es hier ein Wortspiel. Sie kennen sicher alle diese Bedeutung von Teekesseln, so, dass man ein Wort mit mehreren Bedeutungen hat. Das griechische Wort für Testament heißt auch Bund. Das heißt griechisch Diatheke, kann man übersetzen mit Testament oder Bund. Und deshalb redet Gott von einem neuen Bund in diesem Neuen Testament. Und was ist der Inhalt dieses neuen Bundes? Der Inhalt ist der, dass er sein Wort in unser Herz legt und in unser Gewissen, dass er uns vergibt und uns annimmt. Der Inhalt des neuen Bundes ist, dass er sein Wort in unser Herz legt und in unser Gewissen, dass er uns annimmt, weil er uns liebt. Und das ist die Frage, ist das in Ihrem Leben so und ist das in meinem Leben so, dass dieser neue Bund sein Wort in mein Herz gelegt hat? Ich denke da an einen jungen Mann, dessen Lebensgeschichte ich gerade lese, war 20 Jahre alt, hatte ein bisschen Konflikt mit dem Gesetz und da hat er Gott ein Versprechen gemacht. Mancher macht ja Gott in irgendeiner Not ein Versprechen. Er sagte, wenn du mich diesmal nochmal aus den Händen der Polizei befreist, dann verspreche ich dir, nächsten Sonntag in die Kirche zu gehen. Siehe da, er kam aus den Händen der Polizei frei und ging am nächsten Sonntag in die Kirche, war allerdings nicht in Deutschland. sondern in Amerika. Und dort gibt es eine Sonntagsschule, hat nichts zu tun mit Kindergottesdienst, sondern ist ein Bibelunterricht für alle Altersstufen, auch für Erwachsene. Und da kam man in eine Klasse rein, wo es darum ging, einen Bibelwettbewerb zu gewinnen. Man musste Bibelverse auswendig lernen bis zum nächsten Sonntag. Und jeder aus der Gruppe, der 10 Verse gelernt hatte, der hat für seine Partei am nächsten Sonntag 50 Punkte erobert. Und da sagte er, ich werde meiner Partei 50 Punkte mitbringen am nächsten Sonntag. Ich lerne diese 10 Verse, zumal eine sehr hübsche, junge, blonde Dame ihn dazu aufforderte, das doch zu lernen. Sie war die Leiterin dieser Gruppe. Also hat er um dieser blonden, hübschen, jungen Dame zuliebe 10 Bibelverse gelernt bis zum nächsten Sonntag. Er konnte die dann auch aus dem FF und bekam 10 neue Bibelverse. Dann wäre erst dieser Wettbewerb siegreich beendet. Also hat er 10 neue Bibelverse gelernt und am nächsten Sonntag konnte er die auch wieder und seine Gruppe hat den Sieg bekommen, so wie er sich das auch erträumt hatte. Nun kannte er innerhalb von 14 Tagen 20 Bibelverse. Aber er kannte Jesus nicht. Er kannte nur 20 Bibelverse. Er war LKW-Fahrer bei einer Holzfirma und so mitten bei seiner Arbeit, soweit ich das weiß, hat er plötzlich angefangen, einen Bibelvers, den er gelernt hat, zu verstehen. Und zwar Johannes 5, Vers 24. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jedem, der mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Und diesen Vers, den kannte er ja auswendig, das hat er kapiert, er kommt nicht ins Gericht, so er ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Wenn das stimmt, dann würde dieser Gott mir ja ewiges Leben anbieten, wenn ich Jesus kenne. Und da hat er gebetet und hat gesagt, Herr Jesus, ich weiß nicht mehr wörtlich, ich möchte wirklich mit dir leben. Wenn du mir dieses Leben anbietest, ich will es haben. Und er hat dann angefangen, in dieser Gemeinde mitzuarbeiten. Und da er zum Glauben kam, dadurch, dass er Bibelverse lernte, hat er weitergelernt. Jeden Tag der Woche hat er einen Vers gelernt. Das heißt, im ersten Jahr 365 Bibelverse. In 3 Jahren konnte er schon 1000 Bibelverse. Es hat sein Leben geprägt. Er hat später große Bedeutung gewonnen. Er hat eine Gruppe gegründet, die auch heute arbeitet. Hier in Deutschland arbeitet sie auch, gerade unter Studenten, die sogenannten Navigatoren, die eine ganz feine Arbeit tun. Aber womit fing es an? Dass einer das Wort Gottes in sein Herz pflanzte. Und das ist der Inhalt dieses neuen Bundes, dass das Wort Gottes für mich Gültigkeit gewinnt. Und dazu würde ich Sie auch auffordern, das Wort Gottes in Ihr Herz zu pflanzen. Unsere Kinder kommen in der Schule eigentlich ganz gut mit, aber sie hatten immer so Probleme, weil es da so Lehrer gab, die sagten, schaut euch doch diese englischen Vokabeln mal an. Und dann haben sie die sich mal angeschaut. Und wenn sie die nach ein paar Tagen wieder wörtlich wiedergeben sollten, hatten sie doch öfters mal ihre Probleme. Warum? Sie hatten sich die eben nur angeschaut. Aber ich beherrsche sie nur, wenn ich sie wörtlich, eigentlich sogar noch buchstäblich genau kenne. Das ist das Problem vieler Christen oder solcher, die es werden möchten, dass sie sich das Wort Gottes nur anschauen und nicht einprägen. Es hat aber nur dann eine volle Wirkung, wenn ich es mir einpräge. Und deshalb würde ich Sie ermutigen, pflanzen Sie dieses Wort Gottes in Ihr Herz. Denn dazu kam Jesus, dazu starb er, dass ich eine enge Verbindung mit Gott habe und die geschieht dadurch, dass sein Wort in meinem Herzen wirkt. Das ist der Inhalt dieses neuen Bundes, dass das Wort Gottes in mir Raum findet. Und es wäre schön, wenn Sie heute zu diesem Entschluss kämen, nicht ich werde jeden Tag einen Bibelvers lernen, da wären Sie sicher überfordert, aber ich werde anfangen, einen Vers, den ich vielleicht schon halb kenne, ganz zu lernen und dann einen zweiten Vers, damit dieses Wort von innen her arbeitet an mir. Wenn ich das Ganze zusammenfasse, dann kann ich sagen, der Karfreitag ist eigentlich dieser große Versöhnungstag. Ein Tag, an dem nur eine Person gearbeitet hat. Der Hohepriester, der alle Herrlichkeit ablegte, ganz einfach wurde, ein Opfer brachte, und dann wieder seine Herrlichkeit zurückbekam. Ein Bild für Jesus, der alle göttlichen Vorrechte ablegte, um sich selbst als Opfer zu bringen. Das heißt, Priester und Opfer waren eine Person. Und dann ging er zurück in die Herrlichkeit. Er hat uns ein Testament hinterlassen, das durch seinen Tod Gültigkeit bekam. Der Inhalt dieses Testamentes ist das Geschenk der Vergebung, das Geschenk des ewigen Lebens, des Friedens im Herzen, seine Liebe. Und dieses Testament ist verbunden mit einem neuen Bund, in dem das Wort Gottes in mir wirkt. Es wäre schön, wenn jeder dieses Testament genau studiert. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie ein Testament bekommen, Sie werden es ganz genau durchlesen, nicht nur einmal, mehrfach, um genau zu wissen, worum geht es dort. Und das ist gut für uns, wenn wir uns den Inhalt dieses Testamentes ins Herz pflanzen, sodass es von dort her wirkt und Gott ehrt. Und wer das vielleicht ganz neu möchte, der kann auch jetzt im Gebet es Jesus sagen, dass er dieses Testament, das er ihm schenkt, gerne annimmt und auch sein Wort liebgewinnen möchte. Herr Jesus Christus, jeder von uns weiß, was ein Testament ist. Es heißt ein Schriftstück, das festlegt, was wir erben, wenn derjenige stirbt, der es aufgeschrieben hat. Wir danken dir für dein Testament, dass du uns das Geschenk der Vergebung machst, dass du uns das Geschenk des ewigen Lebens erschließt in deiner Person. Wir danken dir für den Frieden, den wir durch dich in unsere Herzen bekommen. Wir danken dir für deine Liebe und möchten für Zeit und Ewigkeit dir gehören. Wir möchten auch dein Wort immer mehr lieb gewinnen, dass es sich uns einpflanzt und auch Auswirkungen hat im Leben. Wir loben dich als den Herrn und danken dir für diesen großen Versöhnungstag, den wir heute feiern. Amen.